Vater, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir für Katharina. Ich danke dir für ihren Dienst, für den Ort, wo du sie hingestellt hast. Und ich danke dir dafür, dass sie heute Morgen hier bei uns ist, in unserer Mitte. Und dass sie uns einfach einen Einblick geben möchte von dem, was sie tut und was sie mit dir erlebt hat. Und dass sie uns einfach auch ja, dein Wort weitergeben möchte. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest mit deiner Freiheit, mit deiner Ruhe. Und dass du unsere Herzen öffnest, dass wir dein Wort aufnehmen können und dass es einfach Frucht bringt. Dass unsere Herzen offen sind für das, was du durch Katharina heute Morgen sagen möchtest. Segne du sie einfach und danke, dass du da bist. Amen. Amen. Viel Kraft dir.
Ja, danke dir, Muriel. Dann noch einmal guten Morgen. Ich glaube, ich bin klein. Ja, einen herzlichen guten Morgen an euch alle und danke nochmal, Mette, für das schöne Lied. Ich habe, dank Corona gibt es ja viele Online-Gottesdienste und dann habe ich mir auch Krefeld mal ein bisschen angeguckt so und dann hat Mette das Lied gesungen. Ich dachte, oh, das hat der bestimmt selber geschrieben. Dann habe ich das aufgenommen, bis es auf dem Handy. Dann habe ich Mette gesagt, so, mal dein Lied. Ah, das habe ich nicht geschrieben, hat Mette gesagt. Ja, danke dafür. Ja, der Text von dem Lied hat mich einfach sehr berührt. Ich hatte das eine Zeit lang als Wecker, weil es genau das ist, einfach an Gott festhalten. Ja, heute Morgen bei euch zu sein, ich bin heute auch echt nervös, muss ich zugeben. Für mich ist das heute ein ganz, ganz besonderer Gottesdienst, weil vor 44 Jahren hatte die Krefelder Gemeinde eine Evangelisation gestartet und durch diese Evangelisation oder aufgrund dieser Evangelisation hat sich jemand bekehrt und die ist dann losgezogen und hat anderen Leuten von Jesus erzählt. Und einer von diesen Leuten war nämlich mein Vater. Das heißt, der hat sich damals quasi durch die Krefelder Gemeinde bekehrt und hat dann auch seine Frau mehr oder weniger bekehrt und sie dann mitgenommen. Und deswegen hatten wir Kinder das Vorrecht, in einer gläubigen Familie groß zu werden. Und deswegen jetzt heute hier zu stehen, also als der Carsten auf mich zukam und sagte, du, wir wollen als Gemeinde auch dich unterstützen, dass du unsere Missionarin bist, da bin ich wirklich, ich bin echt emotional geworden, weil ich einfach gedacht habe, boah Gott, jetzt machst du so ein, das ist so ein Riesenkreis, der sich geschlossen hat nach den Jahren. Und nichts, wozu wir irgendwas beigetragen hätten, sondern wo man einfach sieht, wo die Krefelder Gemeinde einfach eine lange Geschichte hat und eine Segensgeschichte. Und das jetzt auch dadurch die Krefelder Gemeinde, auch wenn wir uns jetzt heute kennenlernen, bin ich aber ja schon ein paar Jahre in Mosambik und das ist ja auch eine Frucht aus der Arbeit von Krefeld. So, jetzt ist es raus, ich glaube, jetzt geht es mir besser. Jedenfalls bin ich deswegen dem Herrn sehr, sehr dankbar und freue mich darum doppelt, heute Morgen hier sein zu dürfen. Ja, heute bin ich da als Missionarin der Felberter Mission. Kannst du mal direkt noch eins weitermachen? Ja, der Carsten, der war ja schon da mit Maria in Mosambik. Also ich bin auch nicht besonders gut in Erdkunde, von daher habe ich es euch dahin gemacht. Madagaskar und Mosambik, die liegen sich gegenüber. Als mir am Anfang gesagt wurde, ah, du gehst nach Mosambik, dachte ich, ja, ich lerne Französisch. Nein, ich habe Portugiesisch gelernt. Und als ich das zum ersten Mal in der Gemeinde zeigen sollte, wo ist denn Mosambik, dann habe ich auf Indien gezeigt, weil Afrika und Indien eine relativ ähnliche Form haben. Und genau, also kein schlechtes Gewissen, wer nicht so gut ist in Erdkunde, man kommt trotzdem an, wo man ankommen soll, weil die Piloten, die wissen Bescheid. So, jetzt noch mal eins weitermachen. So, warum, oder ja, was mache ich in Mosambik? Ich bin an der Abendbibelschule. Da bin ich jetzt seit circa 8 Jahren involviert. Die Felberter Mission hat die Bibelschule damals vor ungefähr 10 Jahren adoptiert. Die besteht also schon eigentlich seit 17 Jahren da unten. So, dann wir noch eins weitermachen. Zu der Schule erzähle ich gleich noch was. Also, ich habe jetzt gerade ja ein bisschen erzählt im Interview, so ein bisschen die Schullaufbahn. Aber in Mosambik, und das ist mir immer wieder groß, was Gott eigentlich alles gemacht hat. Und zwar, als ich nach Mosambik gegangen bin, bin ich eigentlich rausgegangen, um Kinderdienst zu machen. Das war so der Plan. Ich habe auch eine Erzieherausbildung gemacht. Ich habe auch alle möglichen Fächer in der Bibelschule abgewählt, weil ich immer dachte, nö, das brauchst du nicht. Du machst ja dann den Kinderdienst und dann brauche ich andere Fähigkeiten. Was hat das dann deine BFP nachher korrigiert und gesagt, nee, mach mal noch in der Kandidatenschule, das brauchst du auch in Zukunft. Dann habe ich erstmal einfach Englischunterricht an der Grundschule gemacht mit 2., 3., 4. Klasse oder so. Danach bin ich wirklich in den Kinderdienst rein, habe in 3 verschiedenen Gemeinden ungefähr 2 Jahre lang Kinderdienst, Kinderteams geleitet, was echt Riesenspaß war. Und dann kam aber ein Umbruch, dass die VM, die brauchte jemanden, um einen Leitungswechsel zu begleiten. Und da ich am längsten da war, von den Missionaren vor Ort, durfte ich dann die Aufgabe übernehmen. Und im Zuge dieser Entscheidung musste ich den Kinderdienst beenden. Und das war also ein Risiko, wo ich dachte, oh weia, okay, aber der Herr weiß, was er tut. Und was ich halt gelernt habe über die Jahre, Gott geht nicht immer unseren Weg und ich musste mich immer wieder neu entscheiden, okay, bin ich bereit, Gottes Weg zu gehen? Bin ich bereit, das zu tun, was Gott jetzt gerade fragt? Tust du das oder wirst du das tun? Also dann habe ich den Leitungswechsel begleitet. Und im Zuge dieses Ganzen kam auch irgendwann die Bibelschule auf den Schirm. Und eigentlich war das nur, kannst du mal ein paar Wochen die Buchhaltung machen? Kannst du mal ein bisschen den Tee kochen? Und dann irgendwann machst du mal das Fach Kinderstunde. Kannst du das mal unterrichten? Hat man so punktuell mitgeholfen? Ja, genau. Und bis heute bin ich da. So, dann noch mal eins weiter. Dann ist noch ein bisschen privat. Das ist ein Familienfoto. Die VM braucht immer ein Familienfoto. Und habe ich ja immer nicht. Ich mache immer nur von mir ein Foto. Und jetzt in letzter Zeit, also seit Dezember, ich hatte es im Rundbrief mal erwähnt, habe ich tatsächlich ein Pflegekind zu Hause. Den kenne ich schon seit 10 Jahren tatsächlich. Ich kenne auch die Familie. Das ist jetzt eine längere Geschichte. Jedenfalls ist er jetzt bei mir seit Dezember. Und das Mädchen ist auch bei mir. Die hilft mir im Prinzip, weil ich ja abends arbeite und dann ist der alleine und dann haben wir noch jemanden gebraucht. Und jetzt haben wir eine kleine Familie, jetzt sind wir mittlerweile zu dritt. Und jetzt habe ich ein Familienfoto, das ich euch zeigen kann. Ja, machen wir nochmal eins weiter. Also da ist jetzt, kommen wir nochmal zur Bibelschule, da sind wir zu Hause. Da hat uns Gott echt gesegnet, dass wir bauen konnten. Und wir haben 2019 den Bau abgeschlossen, wir konnten jetzt auch endlich alles streichen, jetzt steht endlich der Name oben dran. Und das war für die Schule ein ganz, ganz, ganz großer Moment, ein Zuhause zu haben, weil die immer unterwegs war, in verschiedenen Garagen, in Wohnzimmern. Mein Arbeitskollege, der kennt die ganze Geschichte und der hat richtig geweint, als wir die Schule eröffnet haben, als wir den Bau hatten, weil er das erlebt hat wie bei so einem kleinen Kind. Er hat gesehen und dann war die Schule zu Hause und da dürfen wir jetzt schon das dritte Jahr zu Hause sein. Es ist ein Riesensegen, das Haus. Und ja, es war einfach ein Wahnsinns, das wollten eigentlich die Gründer schon haben und es war nie die Zeit und dann hat Gott es jetzt geschenkt, dass wir das bauen durften. Ja, was macht die Bibelschule? Wir sind also nur abends unterwegs, es sind überwiegend Pastoren und Leiter, das ist so unser Ziel, wir sind nicht an Gemeinden gebunden, also jeder darf kommen. Wir haben einen Kurs von 3 Jahren, wo die Schüler, also 4 Abende die Woche haben die Unterricht und am Ende der 3 Jahre bekommen sie von uns so das Zertifikat. Wir machen also keine Pastoren, das überlassen wir den Gemeinden. Und dann vielleicht noch die Schüler, die zahlen ein kleines Monatsgeld. Ich habe uns das mal ausgerechnet, das sind so ungefähr, wenn man davon ausgeht, dass man 120 Euro im Monat verdient, dann zahlt man 4,50 Euro. Genau, also das war 2 Liter Speiseöl haben das gekostet, als ich weg bin im Mai, so mal grob, genau. So, dann, wir arbeiten zusammen mit Guatemala, das ist noch vielleicht wichtig zu wissen. Das ist eine Zusammenarbeit aus den beiden Ländern, da haben sich 2 Missionen zusammengeschlossen, weil das Projekt damals zu groß war für eine Mission. Ja, dann gehen wir nochmal eins weiter. Das sind jetzt unsere Schüler. Das ist die Schülergruppe von 2022. Und jeder dieser Schüler, das ist halt das Privileg, wenn man in der Bibelschule ist, wie man die Menschen kennenlernen darf. Und jeder Schüler hat einfach seine Geschichte. Das begeistert mich jedes Mal neu. Mit manchen, da leidet man wirklich mit manchen, da freut man sich einfach nur mit. Du darfst Berufungen sehen, du kannst beobachten, wer ist in was gut und wo hat der was getan oder wo betet man noch, dass der Herr noch mehr tut. Und die meisten von denen kommen halt wirklich auch aus ärmeren Verhältnissen. Und dieser kleine Betrag, der jeden Monat bezahlt wird, ist jedes Mal ein Gebetsanliegen, weil es eben doch nicht so einfach ist, das zu stemmen und das zu stellen. Ja, was ihr jetzt seht hier, wir haben auch relativ wenige Frauen auf dem Bild. Es waren eigentlich dieses Jahr 5 Bewerberinnen tatsächlich, für die wir sehr dankbar waren. Und dann haben wir die auch alle angenommen und die haben auch alle gesagt, die kommen. Und dann ging die Schule los, dann kamen 2 von den 5. Und die eine, die ging dann auch relativ schnell wieder, die hat es einfach nicht geschafft. Und die anderen sind nicht mehr aufgetaucht. Dann habe ich gefragt, ja warum? Die haben uns dann nicht so viel gesagt, ja, Beruf und hier ist was schwer. Dann haben mir meine Kollegen aber erzählt, also das wird daran liegen, dass die Männer das vermutlich nicht möchten. Und das ist dann einfach, dann war für mich auch nochmal ein neuer kultureller Einblick, weil ich eigentlich das Gefühl habe, so die Frauen, die können sich eigentlich ganz gut durchsetzen. Aber das ist tatsächlich etwas, was noch ein Stolperstein ist. Wenn der Ehemann nicht dahinter steht, ist das schwer für die Frauen zu kommen. Also die beiden Frauen, wenn ihr sie gefunden habt, das ist, die eine ist mit ihrem Ehemann da. Die anderen Frauen, die wir hatten, die waren auch überwiegend mit ihren Ehemännern da und die andere, die ist alleine da, aber der Mann war schon auf der Bibelschule und der hat gesagt, ich will, dass du das machst, du gehst da hin. Und die hat zwei kleine Kinder und sie ist angekommen, da hatte sie nur ein Kind und das war auch der Plan, dass es bei dem einen bleibt erstmal. Und der Mann hat gesagt, ich kümmere mich, ich wickle das, ich mache das Essen, ich mache alles. Und das macht nicht jeder mosambikanische Mann. Und genau, also deswegen ist sie bei uns und kann dahin gehen. Ja, dann nochmal eins weiter. Das ist jetzt im Moment unser Dreamteam, mein Dreamteam. Wir hatten den Ulf Strohbehn, den kennt ihr ja, ne? Von dem soll ich euch auch ganz herzlich grüßen. Der war bei uns und der hat diese Männer kennengelernt. Das sind meine Lehrer oder unsere Lehrer. Und mich hat das so ermutigt, als Ulf da war. Und Ulf kennt ja nur Bibelschulen, er weiß, wie das funktioniert, er weiß, wie die Leute drauf sein müssen. Und er hat am Ende gesagt, also ich bin erstaunt, was ihr für ein Team hier habt. Und mit denen könnt ihr die Arbeit echt machen, weil wir jetzt vorhaben am Curriculum, wir müssen Sachen aufarbeiten, an den Lehrplänen, an den Fächern. Und das hat mich so berührt, weil ich wusste, ich habe da gute Männer, ich wusste, das sind gute Leute, aber ich konnte das nicht beurteilen von der Warte aus, die Ulf, das, was Ulf ja sieht. Und ja, das sind also auch aus ganz verschiedenen Gemeinden die Leute, die hatten wir zum Teil in der Schule, die kennen wir also ganz gut. Links seht ihr den etwas helleren Herrn, das ist der ehemalige Direktor der Schule. Das ist unser Walter, der ja vor vielen Jahren an Krebs erkrankt ist. Und da war jetzt über die Jahre immer die Frage, was wird, was kommt, was passiert. Und erst jetzt im Mai tatsächlich, bevor ich ausgereist bin oder bevor ich nach Deutschland gekommen bin, wurde entschieden, also ist er zurückgetreten tatsächlich von seiner Aufgabe. Und dann wurde von der Regionalleitung beschlossen, dass ich jetzt tatsächlich offiziell der Nachfolger werden durfte. Und dann sind jetzt die beiden Kollegen, die unten in der Mitte sitzen, die beiden Männer. Das sind jetzt meine direkten Kollegen. Der eine ist jetzt der stellvertretende Direktor und der andere ist der Schuldekan geworden. Und ja, da hat uns der Herr jetzt einfach gesegnet, da dürfen wir jetzt weiterarbeiten. Wir sind jetzt auch sehr dankbar darüber, weil das eine längere Periode einfach des Wartens war, wo wir nicht wussten, was kommt. So, nochmal eins weiter. Ja, was macht die Schule? Das hatte ich vorhin ja kurz gesagt. Wir wollen Pastoren und Leiter ausbilden. Es gibt wahnsinnig viele Gemeinden tatsächlich in Mosambik, da war ich am Anfang sehr überrascht. Es gibt sehr, sehr viele Pastoren, sehr, sehr viele Leiter. Man wird sehr schnell auch in die Leiterschaft reinberufen, weil eben ständig neue Gemeinden gegründet werden. Es gibt allerdings auch in vielen, nur bei uns in der Stadt allein, kenne ich zwei Stellen, wenn man da ankommt, ist hier eine Gemeindetüre, da eine Gemeindetüre und die andere Stelle, das sind sogar drei Gemeindeeingänge von drei verschiedenen Denominationen, die sich alle, die sind genau, also du kannst auch nicht mal parken da, du kannst da gar nichts abstellen, die sind so dicht aneinander gebaut. Und das ist einfach ein Bild auch dafür, wie viel Unklarheit einfach auch herrscht. Und viele Gemeinden entstehen auch aufgrund von Trennung, von Gemeindetrennungen und jetzt weiß ich besser und jetzt will ich. Und da ist unser Wunsch einfach wirklich Pastoren und Leitern zu helfen, auch zusammenzustehen, eine Einheit zu bilden und einfach einen guten Grundstock zu haben für die Arbeit, die sie tun. Und da muss ich euch von einem Pastor erzählen, der heißt Sixpence heißt der. Und der kam bei uns in die Schule, das ist ein Zollbeamter, also mit Uniform kam der mal vorbei, da wird man gleich, muss man gleich aufpassen. Ja, und der kam, ja, er kommt in die Bibelschule, er braucht das, er will das, er bringt auch seine Frau mit. Und dann stellte sich aber raus, das war ein wahnsinnig demütiger Mann. Und der hat uns nachher erzählt, von Anfang an, er kam also in den Unterricht und er hat was gehört und hat gesehen, oh, das machen wir aber anders. Das ist ja nicht richtig, wie wir das machen. Dann ging er zurück in seine Gemeinde, hat gesagt, so Gemeinde, ab heute enden wir das, das läuft jetzt anders. Dann kam er wieder in den Unterricht, hat was Neues gelernt, geht nach Hause, sagt, so liebe Gemeinde, tut mir leid, wir haben das falsch gemacht, wir machen das jetzt anders. Und dann hat er über die 3 Jahre seine ganze Gemeinde nach und nach umgekrempelt und alle möglichen Sachen weggelassen, neu gemacht. Die haben jetzt vormittags, also bevor der Gottesdienst losgeht, ich glaube um 8 oder 7 fangen die an, haben die schon Bibelklassen, machen die richtig Bibelunterricht. Und da haben die Kinder, Männer, Frauen, Witwen, ich weiß nicht, ältere Männer, die haben alles Mögliche getrennt. Und da kriegt dann jeder seinen Unterricht, so wie er das braucht. Er hat seine Lehrer selber ausgebildet und so. Und ich war auch mal da und das Foto da, das ist bei dem in der Gemeinde. Das Foto habe ich da gemacht, wo dieser Pastor Six ist. Und das ist so eine gesunde und lebendige Gemeinde. Und dieser Pastor Six, der ist auch jetzt Lehrer bei uns. Und dieser Mann, der hat mich einfach so ermutigt, einfach zu sehen, wie er das Evangelium angenommen hat und wie offen der war für den Unterricht. Und das ist halt so echt, also so die totale Ermutigung, wir müssen da weitermachen, wir müssen weitermachen, dass es noch mehr so Menschen gibt, dass gesunde Gemeinde entsteht. Du darfst noch mal ein Bild weitermachen. Weil wo eine Gemeinde stark ist, wo eine gesunde Gemeinde ist, da kann auch das Evangelium wirklich verbreitet werden. Da wird nicht nur Regeln verbreitet, da wird nicht nur Legalismus verbreitet, da ist wirklich auch Leben drin. Und weil viele unserer Gemeinden, die sehen halt so aus, weil die Menschen, die sind hungrig, die Menschen, die wollen von Gott hören, die glauben alle an Gott, die glauben, dass es einen Gott gibt. Die sind halt sehr verwirrt, was dieser Gott kann, wer dieser Gott ist und was dieser Gott für mich bedeutet. Und die gesunden Gemeinden, die können Jesus bringen und die können genau das hineinlegen. Und dann, du kannst das den Gemeinden abspüren, wenn du da auftauchst, wo die halt nach Regeln leben mit Dutt und lange Röcke und so. Oder halt die Gemeinden, die wirklich frei sind. So, noch eins weiter. Die drei größten Feinde, die wir haben bei uns in Mosambik, ist es einmal die Korruption. Jetzt nochmal eins weitermachen. Die Lüge und kannst direkt aufs Dritte gehen und die Zauberei. Das sind so die drei Dinge, die bei uns in der Gemeinde das Größte sind. Die Korruption halt, du musst dich überall einkaufen. Und wenn du was hast, dann bist du wer. Und wenn du hier was getan hast, dann kriegst du dafür eine Gegenleistung. Und das ist halt traurigerweise etwas, was wir auch entdecken, was in den Gemeinden nur durch gute, gesunde Lehre und wirkliches Arbeiten direkt an der Bibel, was das aufbrechen kann. Und dann die Lüge, das ist immer meine in Anführungsstrichen Lieblingsgeschichte. Wir haben mal Unterricht zum Thema Moral und Lüge halt. Und in den 10 Geboten steht ja tatsächlich drin, ist euch ja schon mal aufgefallen, da steht drin, du sollst nicht lügen. So, und irgendwie, dann haben wir den Satz, das auch angesprochen, dann haben die mich alle angeguckt und gesagt, ja wie? Wie, du darfst nicht lügen? Ich so, ja, also guck mal nach, in deiner Bibel steht's drin. Ja, steht drin. Und dann habe ich mal eine Story, ich glaube, von Bonhoeffer oder irgendwem erzählt, Wahrheit sagen. Und dann haben die mir gesagt, die haben mich mit so großen Augen angeguckt und haben gesagt, Missionaria, das geht nicht. Du kannst in Mosambik nicht leben, ohne zu lügen. Du musst lügen. Und dann ist mir erst klar geworden, wie groß das ist und was für ein großes Problem das für die ist, weil die damit aufwachsen. Du fängst an, von klein auf zu lügen. Das merke ich jetzt zum Beispiel mit dem Pflegejungen. Da wird für alles gelogen, wo ich dann auch denke, hä, wo kommt das denn jetzt her? Dann soll ich sagen, du darfst aber nicht lügen. Guckt er mich an, ja, pff, warum soll ich nicht lügen? Und dann ist mir wirklich erst durch diese Situation bewusst geworden, was für ein Riesenthema das ist. Und dass die Menschen einfach lernen müssen, und das kann uns eben nur das Wort bringen, Gott zu vertrauen, dass ich tatsächlich auch ohne die Lüge leben darf. Und wenn die Bibel sagt, das ist nicht richtig, dann meint die das. Aber die Lebensrealität ist eben so eine andere, genau wie bei der Zauberei. Die Menschen haben das erlebt. Und ich vergleiche das in der Schule ganz gerne wie mit einem Bulli. Ich weiß nicht, wer mal einen Bulli erlebt hat, wenn der dir mal ordentlich auf die Nase gehauen hat, dann glaubst du dem, was der sagt, weil du das mitgekriegt hast. Und weil Gott niemandem auf die Nase haut, merken die nicht, dass Gott stärker ist. Und da merke ich immer wieder, da kann uns eben nur die Bibel, und das ist dann so meine Hoffnung in der Bibelschule, dass wir da den Pastoren und Leitern wirklich Handwerkzeug was an die Hand geben, dass die da rauskommen, dass sie da Veränderungen schaffen. Weil das sehe ich an Pastor 6, wenn der Pastor verändert ist, dann kriegt die ganze Gemeinde das mit. Und der hat das seinen Kindern zu Hause beigebracht. Da predigt schon die kleine Enkelin von dem. Die machen jede Woche zu Hause einen kleinen Gottesdienst und die predigt. Adam und Eva, hat er mir mal eine Geschichte erzählt. Richtig gut. Okay, nochmal eins weiter. So, und mal welche Seite ist denn der Timer? Rechts oder links? Ah, links, okay. So, jetzt nochmal zurück zu dem Bild. Ah, Carsten, du darfst mal ganz kurz nach vorne kommen. So, pass auf. Ihr seht ja die schöne Uniform. Ich habe jetzt meine heute Morgen mal nicht angezogen. Aber, guck mal, Carsten, da, mach das mal auf. Ich habe euch eins mitgebracht. Stellvertretend, das ist jetzt für die Gemeinde das T-Shirt. Ich weiß nicht, wie ihr das machen wollt, ob ihr das rumgehen lasst. Ist die auch zu klein, ne? Ah, okay. Also das ist einfach, in Mosambik ist das so wichtig, eine Uniform zu haben. Und wenn du die Uniform hast, dann gehörst du dazu. So, und weil ihr als Unterstützer dabei seid, habt ihr jetzt auch ein bisschen Uniform bekommen. Wenn du das mal rumdrehst, also ein Dankeschön von uns allen aus Mosambik an euch. Da steht drauf, Parceiro, das heißt Partner. Weil ihr unsere Partner seid. Und dann einfach jetzt ein dickes Dankeschön an euch, dass ihr mit uns gemeinsam unterwegs seid. Und das T-Shirt ist jetzt wahrscheinlich wirklich nur symbolisch. Kannst du der Maria? Ja, vielleicht kannst du das ja mitgehen. Ja, ich habe festgestellt, bei uns sind so viele Asiaten und die sind alle eine Nummer kleiner. Das ist eine große Nummer in Mosambik, ne? Ja. Ja, also Gott segne euch. Vielen Dank, Carsten. Okay. Ja, jetzt nochmal zu dem Bild hier, mein Dreamteam. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber es gibt nur Männer auf dem Bild, ja? Vielleicht ist euch jetzt aufgefallen, dass ein Mädchen auf dem Bild, meine Lehrer. Seit Jahren frage ich mich und auch Gott zwischendurch, was mache ich an der Bibelschule? Ja, das war nicht mein Plan, das war nicht meine Idee. Ich hätte ganz viele andere Sachen, die ich gern gemacht hätte. Und jedes Mal habe ich mich gefragt, okay Gott, noch ein Jahr, Walter kommt ja wieder, der Direktor kommt zurück, irgendwann taucht jemand anders auf. Und ich kann nicht sagen, noch bis Mai diesen Jahres, bis zum 18. Mai diesen Jahres, habe ich mich immer noch gefragt, was mache ich hier? Und dann fiel die Entscheidung, okay, jetzt darfst du sogar die Leitung übernehmen. Und immer noch habe ich mich gefragt, was soll das? Wann kommt die Ablösung? Und obwohl ich zugeben muss, und ich habe das immer auch sehr privat gehalten, es macht mir Spaß. Also es macht wirklich Spaß. Es ist eine wirklich tolle Arbeit. Gott hat Segen geschenkt, Gott hat Frucht da reingelegt. Und das durfte ich sehen. Und trotzdem habe ich immer so einen Schritt Abstand gehalten und gedacht, okay, aber das hört ja wieder auf. Das ist ja nur für Zeit. Das hat Gott jetzt aus reiner Gnade gemacht. Aber da kommt jemand anders. Du gehörst eigentlich woanders hin. Und das habe ich all die Jahre gehabt. Und das hat mich echt gefuchst, weil ich irgendwie dachte, ja, deine Berufung war eine andere. Und eigentlich, wenn alle von Berufung reden, und warum bist du nicht in deiner Berufung? Du wolltest doch Kinderdienst, du wolltest doch Kinderheim, du wolltest, wolltest, wolltest. Und trotzdem habe ich es gern gemacht und ich habe sehr gern mit diesen Männern gearbeitet oder tue das. Aber diese Frage stand halt immer im Raum. Und dann ist was passiert, hat Gott mich über Umwege an etwas erinnert. Und das hat mir die Augen aufgemacht. Und zwar, als ich Kind war, habe ich eine blöde Erfahrung gemacht. Und da war die Polizei involviert, das war ein sexueller Übergriff. So, und diese Situation, die hat was gemacht. So, und dann habe ich noch andere Sachen, Kleinigkeiten erlebt und das hat alles immer so in die gleiche Richtung. Dann habe ich über Freundinnen Dinge gehört und das war immer die gleiche Richtung. Und dann habe ich, irgendwann hatte ich halt, so sind Männer. Und das hat sich halt von klein auf, bis ich ungefähr 17 war, 17, 18, hat sich das aufgebaut und gefestigt. Und ich kann euch sagen, ich hatte ein ziemlich gutes Bild, ich hatte ziemlich viel Ahnung. Ich wusste sehr genau, wie Männer sind zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte eine ganz klare, ich habe das gesagt, ich habe das gelebt. Ich hatte da eine ganz gesunde Ablehnung, ganz gesunden Hass und richtige Verachtung aufgebaut. Das hat mein ganzes Vokabular, meine ganzen Gedanken, das saß einfach so fest. Und ich habe irgendwann gemerkt, wenn ich selbst in so einem großen Raum wäre oder in einem Bus, und da ist nur der Busfahrer und ich habe mich immer bedroht gefühlt. Ich hatte immer Angst irgendwie und da hat irgendwas Schlechtes passiert. Und das hatte sich festgesetzt. So, jetzt habe ich mich aber ja auch bekehrt. Und mit 17, da war so ein Erlebnis, wo Gott mir irgendwann gesagt hat, vertrau mir doch. Und ich habe gedacht, ja, schauen wir mal, ob das gut geht. Und ab dem Zeitpunkt hat Gott was gemacht. Und ich hatte das vergessen. Ich hatte das bis vor paar Wochen jetzt tatsächlich, hatte ich das so ausgeklammert, das war mit Seelsorge und das war in Ordnung und das war gegessen, die Sache, hatte ich gedacht. Und dann hat Gott mir gezeigt, guck mal, wo du jetzt bist, du dienst denen, die du gehasst hast. Boah, habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Und dann hat Gott mir einen Bibelvers gezeigt und den möchte ich euch jetzt vorlesen. 1. Mose, das letzte Kapitel 50, Vers 20. Und da steht Folgendes drin. Das ist der Moment, wo Josef seinen Brüdern begegnet zum zweiten Mal. Die erste Begegnung ist ja, ihr erinnert euch, Josef wurde verkauft von seinen eigenen Brüdern, hat lange Jahre gelitten, ist im Gefängnis gelandet, wurde dann erhöht in Ägypten. Und dann ist die erste Begegnung mit seinen Brüdern. Und da merkt man, dass Versöhnung passiert. Aber dann vergehen nochmal ungefähr 17 Jahre. Und das ist jetzt diese zweite Begegnung, von der wir lesen. Und die Brüder kommen erneut zu Josef, weil sie wieder fürchten, dass er jetzt zurückfällt und dass er sich jetzt rächt. Und dann sagt Josef zu ihnen was ganz Markantes. Und er sagt, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und erst als ich das gelesen habe und gesehen hatte, was hat Gott wirklich gemacht, was ich nicht gesehen habe, was hat Gott tatsächlich getan? Und als ich das Wunder sehen durfte, da war alles gut. Da hatte ich vollkommene Ruhe und habe vollkommene Freude, jetzt an diesem Ort zu sein, weil es nicht einfach darum geht, Gott hat halt eine Frau in die Bibelschule gestellt, sondern Gott hat wie bei Josef, er hat Hass in Liebe verwandelt. Und ich kann euch sagen, ich mag meine Männer. Es ist ein total guter Ort, dort sein zu dürfen. Aber zu sehen, was Gott getan hat. Josef hatte auch allen Grund, seine Brüder zu hassen. Aber Gott hat das verwandelt. Gott hat sein Herz heil gemacht. Körperliche Heilung ist ein Segen und ist so wichtig und ist gut. Aber ein gesunder Körper mit einem kranken Herzen, das funktioniert nicht. Da kommen wir nicht weiter. So, und die gute Nachricht ist ja, dass Gott genau das tut. Und dass er das genau heute tut. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Und Jesus hat gesagt, geht hinaus in alle Welt und predigt das Evangelium von Freisetzung, von Heilung, von Befreiung, von Rettung. Und das ist das, was Gott bis heute tun möchte. Wenn es anders kommt, das ist so mein Schlagsatz, den ich über dieses ganze Thema setzen möchte. Wenn es anders kommt, und ich glaube, da können wir 2015 anfangen mit der Flüchtlingswelle, da können wir jetzt Corona, da können wir jetzt die Ukraine-Situation, da können wir all das reintun, wenn es anders kommt. Wenn du nicht da bist, wo du gern sein wolltest, wenn du gerade dich fragst, warum bin ich hier, wo ich bin, dann müssen wir eine neue oder dürfen wir eine neue Perspektive auf unser Leben gewinnen und sehen, was tut Gott eigentlich. Und das mit der Perspektive, das habe ich mal im Supermarkt gelernt, da bin ich, ich bin eigentlich so normal groß, würde ich immer sagen. Die sind alle ungefähr so groß wie ich. Und dann bin ich also im Supermarkt und habe was gesucht und gucke so in die Regale und finde nicht, was ich brauche. Und bin dann so ein bisschen frustriert. Dann kommt meine Freundin und sagt, ja, was suchst du? Und ich so, ja, ich suche dieses Saft irgendwas. Ne? Sagst du, ist doch da. Und greift da oben hin und hat mir das runtergegeben. Also diese Freundin, die war ein Stück größer als ich, ungefähr so. Und dann habe ich gedacht, hey, wie hast du das jetzt gemacht? Sagt die, guck doch. Und ich musste so machen. Ich musste halt mal hochgucken und habe ich eine Offenbarung, dass dieser Supermarkt ja noch ein ganz anderes Regal, noch ein ganz anderes, dann sind ganz neue Welten für mich eröffnet. Und jetzt gehe ich so durch den Supermarkt und jetzt finde ich, was ich brauche. Okay? Perspektive, Leute. Wir brauchen Gottes Perspektive auf unser Leben. Es gibt nicht auf jede Warum-Frage eine Antwort. Das gibt's nicht und das sage ich heute Morgen auch nicht. Aber wenn wir Gottes Perspektive auf unser Leben gewinnen, dann können wir Ruhe in dem finden, wo wir jetzt stehen. Weil nicht jeder ist jetzt gerade in dem Moment, wo Josef war, schon erhöht. Josef war auch im Gefängnis. Josef hat das durchlitten, weil jemand anders ihm Schaden zugefügt hat. Und solche Erlebnisse, die machen wir. Und warum machen wir die? Weil Gott einen Feind hat. Ja? Gott hat einen Feind, wir haben einen Feind und dieser Feind, der setzt nun mal alles daran, um uns kaputt zu machen, um uns unfähig zu machen, Gott zu dienen, um uns zu schaden, damit wir eben nicht dienen können. Aber genau dieser Schaden, das sagt dieser Bibelvers, der Feind, und jetzt setze ich das mal so ein, der Feind hat Böses beabsichtigt. Und wir nehmen oft Schaden, wir haben unsere Narben, aber Gott hat beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Und dieses Unmögliche, das kann Gott möglich machen. Und das ist unsere gute Nachricht für die Welt. Das ist keine neue Nachricht, das ist Jesus in uns. Das, was Jesus gemacht hat, das, was Jesus kann. Und das ist unsere Aufgabe. Das ist Mission. Das ist Mission in Krefeld, in NRW, in Deutschland. Und über die Grenzen hinaus. Jesus hat gesagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Johannes 8, 36. Und jetzt muss ich noch eine Sache sagen, das ist meine Mission jetzt auf meiner Deutschlandreise. Jetzt muss ich euch Männern mal was sagen, ja, dass ihr gut seid, okay? Ich weiß, die Bewegungen gerade und so, aber wisst ihr, wie wertvoll ihr seid? Und ich glaube, dass Gott was ganz Besonderes reingelegt hat, auch in die Männer. Ihr habt eine besondere Aufgabe, die wir Frauen nicht tun können oder tun werden. Ja, Männer sind wertvoll und besonders und Gott möchte euch gebrauchen. Gott hat euch ganz bewusst so gemacht, wie ihr seid. Ja, und die Welt braucht euch. In Mosambik habe ich was gesehen. Männer sind ein Schlüssel. Okay? Und für unsere Frauen in Mosambik sind Männer der Schlüssel, weil Männer an der Leitung stehen. Männer sind in der Hierarchie einfach ganz vorne. Das ist kulturell einfach so drin. Und da sind jetzt auch die Frauen nicht alle unglücklich mit. Aber die Männer und das hier, und das kann ich wirklich für jeden sagen, der hier steht, Das sind Männer, die den Frauen die Wege bereiten. Das sind Männer, die Frauen Wege öffnen. Weil das Männer sind, die für geistliche Wahrheit in ihrer Gemeinde stehen. Und das ist der große Segen und der große Schatz von diesem Team und von der Bibelschule, weil wir da hineinwirken dürfen in Mosambik hinein. Also, noch zum Schluss jetzt. Jetzt, ich bin Gott so dankbar, weil er nicht einfach, ach, das habe ich schon gesagt, sorry. Also, er hat zum Guten gewendet, was die Welt oder was der Feind Böses vorhatte. Und jetzt möchte ich uns ein paar Fragen stellen hier zum Abschluss. Was auch immer uns passiert ist, ja, oder was auch immer dir passiert ist, oder wo auch immer du gerade stehst in deinem Leben, an welchem Punkt du gerade bist, vielleicht bist du nicht da, wo du sein wolltest, vielleicht verstehst du deine Situation im Moment nicht. Ja, vielleicht hast du aber auch jemandem geschadet und musst das wieder richtig machen. Wir können nichts ungeschehen machen von dem, was uns passiert ist. Ja? Aber gewinne die Perspektive, es gibt jemanden, der ist gegen dich. Aber es gibt jemanden noch viel stärkeren, der ist für dich. Und der kann genau das wenden. Und deswegen sind wir heute auch da. Erlebnisse, die machen was mit uns. Aber wir können Jesus erleben, der uns neu macht. Jesus hat die Macht und er sieht dich und er sieht mich und er liebt dich und mich. Und aus Liebe sind wir heute Morgen alle hier, weil Jesus dich liebt und weil er Neues wirken möchte in dir. Also blick nicht auf das, was jetzt ist, sondern blicke auf Jesus und guck dahin, was er tut, weil Gott wirkt. Der Feind hatte Böses gegen uns beabsichtigt, Gott aber hat beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Amen.